ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Ann-Christin Schenten. Ein Toter und der oder die Täter auf der Flucht. In der Nacht halten Schüsse durch Berlin-Schöneberg. Schießerei im Bülow-Kiez. Bilanz laut Polizei: Ein Begleiter des Getöteten und ein unbeteiligter Passant erlitten Schussverletzungen. Beide mussten im Krankenhaus operiert werden. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt. RBB24-Reporter Markus Latton war am Vormittag am Tatort. Er traf auf schockierte Anwohner und auf viele Spuren der nächtlichen Tragödie.
Die Splitter der zersprungenen Glasscheibe liegen noch am Boden. Eine Bushaltestelle an der Potsdamer Straße wurde von abgefeuerten Patronen getroffen. Ein rot-weißes Absperrband zittert im Wind. Polizeibeamte ziehen hier im Bülow-Kiez von Laden zu Laden, befragen Anwohner und Geschäftstreibende, ob sie etwas gesehen haben. Die Gewalttat der vergangenen Nacht hat viele hier aufgewühlt. So auch Mohammed Hetto, der sich mit Freunden vor einem Café unterhält. Direkt dort, wo der rote BMW, in dem sich die Opfer befanden, nach den Schüssen zum Halten kam.
Ich hoffe, dass die Thema wird gelöst und nicht Probleme hier in unserer Straße machen und Steinmetz und Potsdamer Straße, das gehört zu uns, Schöneberg. Wir wollen nicht in Schöneberg so etwas passieren.
Ein anderer Mann, der neben ihm sitzt, sorgt sich zunehmend um die Sicherheit im Bülow-Kiez.
Also im Moment, ich habe Angst, dass ich bleibe hier. Das kann ich nicht. Ich habe Angst. Ist nicht gut. Dort Menschen zu machen, das ist überhaupt nicht Leben. Das muss richtig aufpassen.
Im Späti nebenan kann die Verkäuferin diese Stimmung nur bestätigen.
Ein schlechtes Gefühl, Angst. Ich arbeite hier, ich habe auch ein kleines Kind und ich fühle mich hier nicht sicher. Die sollen was machen.
Das sind die Sicherheitsbehörden, die nun beschäftigt sind, die Tat aufzuklären. Die Polizei hat die Ermittlungen mittlerweile an die Staatsanwaltschaft Berlin übergeben. Deren Sprecher Sebastian Büchner sagt, der Bülow-Kiez gilt als ein Hotspot für Drogenkriminalität und Prostitution. Ob die Täter wirklich aus der organisierten Kriminalität kommen, sei jedoch ungewiss. Außerdem ist die Staatsanwaltschaft laut Büchner weiter mit der Rekonstruktion des Tathergangs befasst.
Wir haben im Augenblick noch keine genaue Idee, wie viele Täter es gewesen sein könnten. Ob es eine Einzelperson war, wahrscheinlich eher mehrere Täter. Und es ist auch noch Teil der Tatortarbeit und der Spurensicherung zu gucken, wie viele Waffen überhaupt im Spiel waren, wie viele Schüsse abgegeben worden sind, wie viele Schützen es also gab und so weiter. Kann also auch sein, dass dann möglicherweise sogar wechselseitige Schussabgaben erfolgt sind. Aber im Augenblick sieht das erstmal nicht so hundertprozentig danach aus.
Sobald es Tatverdächtige gibt, werden sich die Hintergründe der Schießerei aufklären, ist sich Sebastian Büchner sicher. Es werde in alle Richtungen ermittelt.
Von der Potsdamer Straße in Berlin-Schöneberg, Markus Latton. Erst im Frühsommer hat Berlin das Fernwärmenetz wieder übernommen. Das Netz und die Kraftwerke gehören also wieder dem Land, das somit auch für die Versorgung von Hunderttausenden Wohnungen zuständig ist. Dieser Rückkauf war nur ein erster Schritt. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss die Fernwärme umgebaut werden. Weg von Kohle und Gas hin zu erneuerbaren Energiequellen. Dafür wollen Senat und das landeseigene Unternehmen auch Biomasse nutzen. Experten sehen das aber höchst kritisch, zeigte heute eine Anhörung im Abgeordnetenhaus. RBB24-Landespolitik-Reporter Jan Menzel hat die verfolgt.
Die erste Warnung hatte Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung parat. Auch wenn Biomasse vielleicht so klinge, als Energieträger in der Fernwärme sei sie alles andere als ökologisch, so der Wissenschaftler.
Die Vorstellung, das Holz zu verbrennen, klimaneutral sein, weil es ja nachwachse, da muss man immer fragen, aber wann und wo und wie, in welcher Menge, die ist so wissenschaftlich gesehen in der Pauschalität falsch. Und daher ist es auch nicht grün und notwendig und nachhaltig, solche Pläne zu machen.
Lucht, der als Sachverständiger die Bundesregierung berät, warnte im Umweltausschuss, dass eine exzessive Nutzung von Holz für die Wärmeerzeugung geradezu zwangsläufig auf Raubbau an der Natur hinauslaufe. Zumindest wenn Holz, das aus Wäldern stammt, im großen Stil in Kraftwerken verfeuert wird. Genau das soll in Berlin auch passieren. Bis zu 17% der Fernwärme soll künftig aus Biomasse gedeckt werden, so die aktuellen Planungen des Senats und des Fernwärmebetreibers, dem Landesunternehmen Berliner Energie und Wärme BEW. Als Biomasse gelten Altholz, Reste aus der Parkpflege, schnell wachsende Baumarten auf sogenannten Kurzumtriebsplantagen, aber auch Waldholz. Bislang wird dafür regionale Biomasse aus einem Umkreis von 60 Kilometern um Berlin herum genutzt, so BEW-Manager Marco Voss.
Wir werden aber den Radius erhöhen müssen, weil wir eben größere Einzugsgebiet erschließen müssen. Damals in der Machbarkeitsstudie Kohleausstieg, das wissen vielleicht einige noch, haben wir uns einen Radius von 250 Kilometer um Berlin angeschaut. Wir glauben, dass das machbar ist.
Michaela Kruse vom Naturschutzbund NABU bezweifelt aber, dass sich bei den Mengen, die künftig auch für Großkraftwerke an den Standorten Reuter West und Klingenberg benötigt werden, Nachhaltigkeitsziele noch einhalten lassen. Außerdem würden andere Städte ebenfalls versuchen, ihren Energiebedarf über Biomasse zu decken. Das werde sich unmittelbar auf die Verfügbarkeit und auf die Preise auswirken.
Dieser Plan wird halt einfach nicht aufgehen, wenn jetzt alle von Kohle und Gas auf Holz umswitchen, denn da ist halt einfach viel zu viel Holz eingeplant und das schadet natürlich dann dem Wald, dem Ökosystem.
Mit der Biomasse werde viel Geld in eine klimapolitische Scheinlösung gesteckt, kritisiert die Umweltschützerin. Auch Klimaforscher Wolfgang Lucht vom Potsdam-Institut warnt vor der Illusion, dass Holz ein klimafreundlicher Energieträger sei.
Das liegt daran, dass Holz ein schlechter Brennstoff ist. Es ist keine sehr hohe Energiedichte im Vergleich zu Kohle oder Gas. Das heißt, aus dem konkreten Kraftwerk kommt mehr CO2 pro produzierte Energieeinheit raus, als sonst der Fall wäre, wenn man weiter fossil heizen würde.
Wirtschaftsstaatssekretär Severin Fischer, SPD, bekräftigte, dass die Biomasse weiter einen Anteil bei der Umstellung der Fernwärme haben werde. Neben dem Klimaschutz gehe es im Senat auch um Versorgungssicherheit und Preisstabilität, so Fischer.
Und dafür ist die Biomasse dann am Ende kein Selbstzweck, sondern sie ist sozusagen Mittel auf dem Weg zur Dekarbonisierung.
Der Umbau der Fernwärme sei angesichts vieler offener Fragen ein dynamischer Prozess, räumte Wirtschaftsstaatssekretär Fischer ein. Der Senat kalkuliert mit 3 Milliarden Euro, die in die Wärmewende investiert werden müssen. Das Verfeuern von Holz am Standort Reuter West will das Landesunternehmen Berliner Energie und Wärme 2029 starten.
Jan Menzel berichtete aus dem Umweltausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Leerer Magen studiert nicht gern. An mehreren Schulen in Berlin aber knurrt so mancher Magen nach den Ferien. Es gibt massive Probleme mit dem Schulessen. Ein Catering-Unternehmen habe oft gar kein Essen oder nur einen Teil der Bestellung geliefert, erfuhr der RBB. In anderen Fällen habe die Qualität nicht gestimmt. Unter anderem soll es Probleme mit der Kühlkette gegeben haben. Betroffen sind Schulen in Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und in Friedrichshain. Der Senat will den zuständigen Caterer in die Verantwortung nehmen. Der müsse die Probleme in der kommenden Woche in den Griff bekommen, sonst drohe Vertragskündigung, meldet rbb24-Reporter Sebastian Schöbel.
Es sei inakzeptabel, dass Dutzende Grund- und Sekundarschulen Anfang der Woche zu wenig, zu schlechtes oder gar kein Schulessen des Catering-Unternehmens 40 Seconds erhalten haben, sagte Bildungsstaatssekretär Thorsten Kühne im Abgeordnetenhaus. Das Unternehmen hatte den Großauftrag zur Versorgung von über 100 Schulen bekommen und versprochen, massiv investiert zu haben, so Kühne. Sollte 40 Seconds die Probleme nicht abstellen, können die Schulen den Vertrag auch kündigen. Dabei werde der Senat auch juristisch helfen. Gleichzeitig kritisierte Kühne aber auch die ehemaligen Catering-Unternehmen der betroffenen Schulen. Die hätten zum Teil absprachewidrig Küchenausstattung abgebaut, die Abwerbung von Personal behindert und mit rechtlichen Mitteln die Auftragsvergabe in die Länge gezogen. Die Grünen forderten den Senat auf, die Probleme mit dem Unternehmen aufzuarbeiten. Zudem müssten Alternativen gefunden werden, wenn das Schulessen ausbleibt, allerdings ohne Mehrkosten für die Schulen.
Sebastian Schöbel war das aus Berlin. Nach Brandenburg. Das Naemi-Wilke-Stift in Guben hat Insolvenz angemeldet. So verkürzt klingt das erstmal dramatisch für das Gubener Krankenhaus. Doch das geht gar nicht pleite. 2025, so die Prognose, soll es sogar schwarze Zahlen schreiben. Warum also dieses Insolvenzverfahren? Dem ist RBB-Reporterin Aline Anderslepsch nachgegangen.
Veränderung ist das große Thema im Gubener Krankenhaus. Seit 3 Jahren verändert sich das Haus ja sowieso schon, sagt Verwaltungsdirektor Andreas Mockwitz.
Wir haben uns völlig neu aufgestellt, vor allem mit Leistungen, die auch in 20 Jahren noch im Krankenhaus behandelt werden. Alle operativen Leistungen für den Bewegungsapparat, komplexe Leistungen wie die Schmerztherapie, tagesklinische Strukturen wie die neue gastroenterologische Tagesklinik.
Alles in Vorbereitung auf die Krankenhausreform. Aber eins fehlt eben noch.
Dass das Krankenhaus momentan noch in der Stiftung hängt und für die zukünftige Reform brauchen wir ein Krankenhaus, was eine eigene Gesellschaftsform hat. Hintergrund ist der, dass die Krankenhausreform ja erfordert, dass man viele Leistungen in Kooperationen mit Partnern zusammen erbringen soll. Und das ist mit der Rechtsform Stiftung einfach schwierig.
Der Umbau in eine gemeinnützige Gesellschaft ist aber aufwendig und sei finanziell für das Gubener Haus auch viel zu unsicher.
Für normale Unternehmen ist es klar, es braucht Geld, um Veränderungen umzusetzen. Das ist im deutschen Krankenhaussystem nicht vorgesehen, deswegen soll es ja den Transformationsfonds geben. Aber durch dieses Verfahren haben wir halt den finanziellen Spielraum, den wir normalerweise nicht hätten, um diese Veränderungen dann auch zu Ende zu führen.
Deshalb nutzt es die sogenannte Insolvenz im Eigenverantwortungsverfahren.
Dass man diese Prozesse, die natürlich kompliziert sind, unter einem Schutzschirm, also abgeschirmt, machen kann. Das heißt, der Betrieb läuft völlig uneingeschränkt weiter und diese Prozesse laufen im Hintergrund.
Alles weiter unter der bisherigen Leitung, nur mit einem Sachwalter, der kontrolliert. 3 Monate lang läuft die Vorbereitung für die Ausgliederung. In der Zeit zahlt das Arbeitsamt die laufenden Personalkosten quasi auf Kredit, sodass der Betrieb da finanziell entlastet wird. Für Patienten ändert sich demnach nichts am Behandlungsangebot und auch die Jobs seien sicher.
Wir brauchen hier jeden, auch in der neuen Gesellschaft. Wir müssen halt jetzt diesen entscheidenden Schritt tun, damit wir für die nächsten Jahrzehnte die entsprechenden Voraussetzungen haben.
Pfarrer Markus Müller ist Direktor und Vorsitzender der Stiftung.
Wir wollen die Stiftung weiter betreiben mit den Schwerpunkten Kita, Erziehungsberatungsstelle und auch ambulante Pflege. Und auch die Schule für Gesundheits- und Krankenpflegehilfe wird weiter dabei sein.
Nur das Krankenhaus soll eben in den kommenden 6 bis 10 Monaten zu einer eigenen gemeinnützigen Gesellschaft werden. Übrigens nach wie vor mit Naimi Wilke im Namen.
Entwarnung also aus Guben von rbb-Reporterin Aline Anders-Lepsch.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Potsdam verleiht am kommenden Sonntag den Integrationspreis. Damit würdigt die Landeshauptstadt herausragende Projekte, die sich für ein friedliches und offenes Miteinander einsetzen. Einer der Bewerber ist der Universitätssportverein Potsdam e.V. mit seinem Sport- und Sozialprojekt FAIR. Der Verein bietet Training für Kinder und Jugendliche aus geflüchteten Familien an, gemeinsam mit einheimischen Kindern und Jugendlichen. Trainiert werden sie zusammen von Felix Hoffmann.
Wir haben im täglichen Training beim Boxen eigentlich immer diese Konfrontationssituation. Ja, das heißt, man gerät ständig aneinander. Und das sind genau die Situationen, die wir eigentlich haben wollen, weil die Jugendlichen lernen sollen, damit umzugehen.
Trainiert wird im Boxkeller der Universität Potsdam. Die Luft kocht hier gerade, denn die Kleinen bereiten sich auf das Gruppentraining vor.
Lockerer Oberkörper, Hüfte kreisen. Los geht's.
Boxen erfordert höchste Konzentration und körperlichen Einsatz. Vor allem aber lernen sie hier fair miteinander zu kämpfen. Tom und Raphael, beide 10, kommen total gerne zum Training.
Ich finde das Boxen toll. Es macht Spaß, neue Freunde kennenzulernen.
Also es macht Spaß, sich zu fördern und es immer mehr zu schaffen und dass man mit anderen auch gegen andere kämpfen kann.
Felix Hoffmann ist nicht nur Trainer, sondern auch Leiter des Projekts. Er hat FAIR vor 9 Jahren gegründet, nachdem immer mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund in die Boxkurse kamen. Die gemischten Boxgruppen aus Einheimischen und Zugezogenen sind gelebte Integration.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut funktioniert, weil so die einzelnen Communities, sagen wir, von Afghanen, von Syrern eben nicht so sehr unter sich bleiben, sondern eben Anschluss suchen an die Einheimischen und sich mit den Einheimischen vernetzen.
Der 15-jährige Magomed kommt aus Tschetschenien. Er trainiert hier seit 3 Jahren.
Seitdem ich boxe, habe ich mich besser mit den Leuten angefreundet. Ich habe auch viele Freunde hier im Boxverein. Und seitdem ich boxe, kann ich mich halt nach der Schule auspowern, habe auch was zu tun.
Inzwischen hat Felix Hoffmann auch Pädagogen mit ins Trainerteam eingebunden, weil er gemerkt hat,
dass es immer wieder Herausforderungen gibt bei den Kindern oder auch bestimmte Bedürfnisse seitens der Kinder, die gestillt werden müssen. Also sagen wir mal Thema Gesprächsbedarf oder eben Unterstützung im familiären, im schulischen Kontext.
Viele Jugendliche bringen ihre Alltagsprobleme mit zum Training. Einige haben Gewalterfahrungen erlebt oder sind verurteilte Jugendstraftäter. Um sie kümmert sich Pädagoge Christian Schmidt.
Die Jugendlichen kommen bei uns an, über die Jugendgerichtshilfe zum Beispiel, haben unterschiedliche Probleme, die wir erstmal, also die ich natürlich dann erstmal abfrage, sind teilweise Gewaltprobleme oder Stress, mit dem sie einfach nicht umgehen können. Und da sind wir sehr bemüht, im Prinzip das schon vorher abzufangen, bevor solche Impulsdurchbrüche beim Training im Prinzip auch geschehen.
Luna, 17 Jahre alt, ist schon länger dabei. Der Sport gibt ihr mehr Stabilität und Sicherheit.
Weil es ein sehr guter körperlicher Ausgleich für mein Aggressionsproblem ist. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall viel fitter. Körpergefühl ist ganz anders geworden.
Trotz dieser schönen Erfolge gibt es für den Verein jede Menge Herausforderungen, sagt Felix Hoffmann.
Wir brauchen dringend eine größere Räumlichkeit, also das ist halt viel zu klein. Das zweite ist natürlich die Finanzierung und Projektförderung. Das ist jedes Jahr einfach Stress.
Ein Lichtblick könnte da der Gewinn des Potsdamer Integrationspreises sein.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Anne-Christine Schenten.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.